Ja, heute geht es irgendwie um Kunstwerke. Das haben wir in der Einleitung schon mitbekommen. Und wie hat man damals Dinge hergestellt, Kunstwerke hergestellt? Meist doch irgendwie aus einem Baustoff, der heute so ein bisschen schon fast verloren gegangen ist, nämlich aus Ton. Und darum soll es heute gehen, um Ton und Töpfer. Wir haben ja eine Menge Bilder in der Bibel, eine Menge Vergleiche, wo unser Leben oder gewisse Lebensumstände mit Bildern verglichen werden. Ton und Töpfer, die Herstellung von Keramik, die gehört so ja mit zu den ältesten Kulturtechniken, die die Menschheit so besitzt. Damals war Ton das Material, aus dem die meisten Alltagsgegenstände hergestellt worden sind. Vor allem natürlich für die Küche. Und die heutigen Wissenschaftler, die Archäologen, die freuen sich darüber, dass das so ist. Weil ab und zu graben die solche alten Tongefäße oder wenigstens ein paar Scherben davon aus und können dann vieles feststellen. Wie haben die Menschen damals gelebt? Was haben die gegessen? In welcher Zeit ist dieses Ding, was ich da in der Hand habe, wohl entstanden? Und so kann man dann eine Menge sagen über die damaligen, ja, Lebensumstände. Ich mag diese Bilder und Metaphern aus der Bibel, weil sie mir helfen, etwas zu veranschaulichen, was ich häufig gar nicht fassen kann, nicht greifen kann. Wir können Gott in seinem Wesen nicht greifen, nicht fassbar machen, weil Gott Gott ist und wir Menschen. Wir kriegen immer nur so einen kleinen Ausschnitt von ihm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dann ja über unseren Glauben, über unsere Lebenserfahrung auch austauschen, weil ich darüber etwas entdecken kann von Gott, was ich vielleicht nicht entdeckt habe. Und auch diese Bilder und Vergleiche helfen uns, Gott etwas fassbarer für uns zu machen, zu zeigen, wie Gott ist. Und eines dieser Bilder, das wollen wir uns heute Morgen gemeinsam angucken, nämlich das Bild vom Ton und Töpfer. Gott hat zu seinem Propheten Jeremia damals gesagt: Geh doch mal hinunter ins Haus des Töpfers. Dort will ich dir etwas sagen für mein Volk. Da habe ich mir gedacht, wir machen es einfach genauso wie Jeremia und gehen mal in das Haus eines Töpfers. Ein kleines Video dazu, was ihr gleich von vorne sehen könnt. Ich finde die total beeindruckend. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein das Zugucken hat was total Beruhigendes, oder? Also, so durch dieses langsame, geschickte Bearbeiten des Tons entsteht dieses gleichmäßige Gefäß und zwar ein einzigartiges Gefäß. Später wird ein Kind den Töpfer noch fragen, ob denn all das Geschirr, was sie in der Küche haben, so hergestellt worden ist. Und der Töpfer sagt, wenn keine Schale genau gleich aussieht wie die andere, dann ist sie von Hand gemacht. Wenn du keinen Unterschied findest, ist sie maschinell hergestellt. Auch die Bibel kennt, wie gesagt, das Bild vom Töpfer und vom Ton. Und der Predigttext, den wir heute haben, es ist nur ein Vers aus Jesaja 64, Vers 7. Da sagt der Prophet Jesaja: Dennoch bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Ich lese den nochmal im Englischen vor. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. We are all the work of your hand. Jesaja 64, Vers 7. Gott ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Was verbindest du mit diesem Bild? Denkst du da zuerst an Formbarkeit, an Gehorsam oder Unterwerfung? Oder denkst du an die Einzigartigkeit, die in so einer Schöpfung zum Ausdruck kommt? Kein Mensch ist gleich wie der andere, sonst wäre er maschinell hergestellt. Und ich sehe Gott, wie er an dieser Drehscheibe sitzt und geduldig jeden Einzelnen von uns so geformt hat. Voller Hingabe, voller Liebe, voller guter Absicht. Die Absicht, etwas Wunderbares herzustellen. Etwas, das lebensfähig ist. Und allein darin liegen der Wert und die Schönheit jedes einzelnen Menschen. Und doch lassen sich noch eine Menge andere Dinge daran absehen, hilfreiche Vergleiche ziehen. Der Töpfer, das heißt Gott, er hat immer ein gutes Ziel mit dem Ton. Er möchte daraus etwas Besonderes herstellen. Genauso hat Gott auch für dich gute Absichten. Gute Absichten mit deinem Leben. Und er wünscht sich, dass das gelingt, dass das gut wird. Sein Ziel ist es, ein Meisterstück aus dir zu machen. Interessant, oder? Solange der Ton noch feucht ist, kann man den gut formen. Den zweiten Teil vom Video haben wir jetzt nicht gesehen, nämlich dort, wo er fest wird, getrocknet im Brennofen. Wenn das passiert ist, kannst du an einem Tongefäß in der Form nichts mehr verändern. Ja, das Gegenteil ist sogar der Fall. Jede Veränderung, jeder Versuch, dann noch etwas zu formen, zu drücken, zu ziehen, irgendwie zu richten, das führt zum Bruch. Das heißt, das Gefäß geht kaputt. Und die spannende Frage ist doch, welcher Zustand des Tons ist denn hier im Bibeltext gemeint? Ist dein Leben wie der feuchte Ton, den man noch formen und gestalten kann? Oder ist unser Leben eher schon so dieser gebrannte Ton, der nicht mehr formbar ist, der zerbrechlich geworden ist? Ich glaube, dass an beiden etwas Wahres dran ist. Und beides kennst du und ich sehr gut aus unserem Leben. Und dann kommt ja noch hinzu, der Töpfer muss Druck ausüben auf den Ton, damit er die gewünschte Form bekommt. Auch das ist vielleicht ein Teil dieses Vergleichs, den wir nicht gut hören können. Wir mögen das nicht, wenn da irgendwie Druck auf unserem Leben ausgeübt wird. Und so richtig formen lassen wollen wir uns eigentlich auch nicht. Also zumindest nicht von anderen oder von außen. Und doch passiert ja genau das in unserem Leben, oder? Wir geraten in Drucksituationen und wir werden darüber geformt, ob wir das wollen oder nicht. Unser Tontopf Leben, der bleibt nicht makellos, der ist gefährdet. Ganz gleich, ob du 14 bist, 41 oder 84. Unfälle, Krankheiten, einschneidende Erlebnisse in unserer Biografie. Und ganz am Ende auch der Tod. All das führt uns doch immer wieder neu, diese Zerbrechlichkeit unseres Lebens vor Augen. Und ja, das Leben hinterlässt Spuren bei uns. Unser Lebenstopf, der bekommt mit den Jahren die ein oder andere Macke ab. Da entstehen Risse, da entstehen Sprünge. Vielleicht sind es enttäuschte Erwartungen. Oder zerstörte Zukunftspläne oder Wünsche. Dinge, die du dir ganz anders vorgestellt hast, als sie jetzt gelaufen sind. Vielleicht denkst du an zerbrochene Beziehungen und Freundschaften. Oder an verpasste Chancen. An nicht bestandene Prüfungen. Keine Ahnung, wie deine Risse aussehen, wie sie heißen. Vielleicht sind bei dir auch schon ganze Ecken rausgebrochen aus deinem Lebenstopf. Und was machen wir mit Tontöpfen, mit Vasen, die Risse bekommen haben? Sagen wir dann auch, kann weg? Ich glaube, das, was wir am ehesten machen, ist, wir fangen an, diese Vasen zu drehen, sodass der Riss zur Wand zeigt. Wer reinkommt, denkt, ah, hübsche Vase. Oder wir entsorgen sie tatsächlich. Wisst ihr, Gottes Sicht ist eine ganz andere. Ich glaube, es sind vor allem diese Risse und Sprünge in meinem Lebenstopf, durch die Gott gerne handelt. Zum einen an mir selbst, indem er mir sagt, weißt du, Sascha, hab keine Angst wegen der Risse. Ich werde dich füllen. Jeden Tag neu. Du wirst nicht austrocknen, egal wie viel Wasser durch diese Risse und Sprünge rausläuft. Ich werde dir ausreichend genug davon geben. Und ich glaube, zum anderen handelt Gott auch durch deine Lebensrisse an anderen Menschen. Indem du anderen aufgrund deiner Lebenserfahrung zur Hilfe werden kannst. Indem andere sehen, dass dein Leben trotz dieser Risse weitergegangen ist. Dass Gott es gesegnet hat. Oder einfach nur, dass du jemanden in seiner Not begegnen kannst, weil du ganz genau weißt, wie diese Not aussieht, weil du selber durch sie hindurchgegangen bist. Wir sind keine makellosen, glänzenden Gefäße, sondern irdische, ob wir das nun wollen oder nicht. Aber genau diese Gefäße möchte Gott mit seinem lebendigen Wasser, mit seinem Geist füllen. Genau in meine Risse hinein legt er seinen Glanz. Dort, wo dein Gefäß Wasser verliert, weil es an Stellen gesprungen ist, weil es gerissen ist, gerade dort entfaltet das Evangelium seine Kraft. Dort, wo wir gescheitert, aber eben nicht zerstört worden sind. Dort, wo du Schaden erlitten hast, aber nicht gänzlich kaputt gegangen bist. Dort, wo wir am Boden waren, aber wieder aufgerichtet worden sind. Da zeigt sich Gottes Kraft. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und da möchte er uns neu füllen mit seinem guten Geist, mit seiner Lebenskraft, mit seiner Lebensfreude. Die will er in dich, in dein Lebensgefäß wieder hineinfügen. Wisst ihr, in Japan gibt es eine Technik, die heißt Kintsugi. Das heißt übersetzt Goldreparatur. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe 2, 3 Bilder mitgebracht von Gefäßen, die repariert worden sind mit dieser japanischen Reparaturkunst. Das heißt, wenn eine Keramikschale zerbricht, wird sie wieder zusammengesetzt. Und die Bruchstellen, so wie ihr es hier seht oder auf den nächsten 2 Bildern, kannst du einfach durchklicken, dann wird an den Bruchstellen ein besonderer Kit eingesetzt, der mit Goldstaub bearbeitet ist. Und so wirken auf einmal gerade diese Brüche von dieser Schale ganz besonders wertvoll. Sie sind ganz besonders wertvoll. Das ist für mich ein Bild, wie Gott mit deinen Bruchstücken des Lebens umgeht. Er ermutigt dich und mich und sagt, gib nicht auf. Lass dich nicht von dem herunterziehen, was an Schwierigkeiten oder Negativen gerade vor deinen Augen steht. Richte deinen Blick nicht auf die Begrenzung und das, was dir nicht gelungen ist. Richte deinen Blick auf mich. Ich bin deine Hoffnung, ich bin dein Lebensspender, ich bin die Hand, die dich halten wird. Das sagt dir dein Glaube. Und der Glaube möchte noch etwas anderes in uns bewirken. In ihm steckt ja eine verändernde Kraft. Und da sind wir am Ende nochmal beim Bild des Formens durch den Töpfer. Ja, Gottes Liebe möchte uns formen. Sie möchte dich prägen und sie möchte dich verändern. Und wer sich in dieses Wagnis hineingibt und Gott an sich ranlässt, bei dem geschieht das Wunder, dass aus festem Ton wieder feuchter Ton werden kann. Ein Ton, der beweglich ist, der verändert werden kann, ohne dass er bricht. Die Frage ist, ob ich das zulasse, ob ich das zulassen möchte. Denn im Gegensatz zum Ton, und an dieser Stelle wird ja das Bild gebrochen, bist du und ich nicht willenlos. Gott formt nur dann, wenn wir es zulassen, wenn wir es ihm erlauben. Und die Frage ist auch, darf er mich in meinen Entscheidungen beeinflussen? Oder möchte ich mich lieber nicht formen lassen? Darf Gott etwas an meiner Art zu leben, zu denken verändern? Oder bin ich mein eigener Töpfer? Darf Gott mir Dinge aufs Herz legen? Oder entscheide ich, was wichtig ist und was unwichtig? Oder was jetzt gerade dran ist? Bin ich formbarer Ton oder bin ich fest? Sag ich immer, ja, so bin ich halt, komm halt damit klar. Oder bin ich bereit, Dinge anders zu machen? Gott möchte unser Leben mitgestalten, damit es gut wird. Und ähnlich wie der Töpfer an der Drehscheibe auch, wird er dafür die Geschwindigkeit wählen, die für dich passend ist. Erinnert euch, der Töpfer muss seine Handbewegung an die Geschwindigkeit der Drehscheibe anpassen, damit das gelingt. Gott geht deine Geschwindigkeit. Ich glaube, dort, wo Christus in das Leben von Menschen kommt, da verändert sich nicht nur ein wenig, da verändert sich alles, weil da ein neues Fundament gelegt wird. Und da bekomme ich die Zusage, dass mein zerbrechliches Leben in der guten Hand des Töpfers liegt. Das ist der Glaube, der dich verändern möchte, der dir helfen möchte und dir sagt, vertrau nicht allein auf deine Kraft, sondern lebe aus dieser Kraft des Glaubens. Poch nicht mehr auf dein Recht, sondern werde zur Versöhnung fähig. Da, wo das passiert, darf ich dankbar werden, wo vorher vielleicht nur mein eigener Anspruch im Mittelpunkt stand. Glaube möchte Veränderung bewirken. Er will aus dem Erstarrten wieder etwas Formbares machen, über den Heiligen Geist. Über den möchte Gott neu formen. Dort, wo wir anfangen, nach diesem Willen Gottes zu fragen, indem wir sagen, weißt du Gott, ich will es so, aber was sagst du denn dazu? Da entfaltet der Glaube seine verändernde Kraft. Ein Schlussgedanke zum Abschluss. Wusstest du, dass Gott auch ein Tongefäß hat? Es ist ein ganz besonderer Krug, den Gott hat. Und in diesem Krug sammelt er etwas von dir. Und das hat er vorher genau gezählt. Im Psalm 56 heißt es, sammle meine Tränen in deinem Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Weißt du, wenn du denkst, du wärst nicht gut genug für Gott oder Gott würde dich nicht sehen, wird nicht wahrnehmen, was du gerade durchmachst in deinem Leben, dann lass dir doch dieses Psalmwort heute neu zusagen. Gottes Sammelleidenschaft bezieht sich nicht auf deine Leistung, nicht auf deine guten Taten, sondern auf deine Tränen. Gott legt Wert darauf, dass ihm keine dieser Tränen, die du jemals geweint hast, verloren geht oder sie vergessen wird. Er zählt sie. Alle. Bei ihm ist jeder Schmerz, den du erlitten hast und der zu Tränen geführt hat, aufbewahrt. Gott fängt diese Tränen auf und bewahrt sie als etwas Kostbares. Das finde ich einen wahnsinnigen Trost. Und am Ende deines Lebens, am Ende dieser Welt, so heißt es am Schluss der Bibel, wird Gott es sich nicht nehmen lassen, eigenhändig alle Tränen zu trocknen und abzuwischen. Sei dir sicher, so wie es in der Jahreslosung auch schon heißt, du wirst gesehen von ihm und er wird dich nicht alleine lassen. Gott segne dich. Amen.